Da kommt Musik. Hallo, hier spricht das Gast.
X-Mix. Well-known pimp.
Narcotics King. Big time. Hallo, hier spricht das Gallus. Back in full force. This
could be one of the big moments in your life. X-Mix. Don't make it your last. Hallo, hier spricht das Gallus.
Look, this thing might be bigger than even we think it is.
Hallo, hier spricht Carlos Bartos. Hallo, hier spricht Carlos.
Hallo, hier spricht das Gallus.
公元515年, 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来。
Hallo?
Hallo, hier spricht das Gallus.
Hallo, hier spricht der Gallus.
Come on, baby.
X-Mix.
Come on. I won't let you down.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Hallo, hier spricht der Gallus.
Hallo, hier spricht das Gallus.
Ja, hallo, hier spricht das Gallus. Herzlich willkommen zur 1129. Ausgabe des Gallusfensters hier auf Radio X 91,8 und mittlerweile auch 7 Tage lang im Netz, falls Sie das machen und ich das hinkriege, dass ich das mal ins Netz stelle. Es ist irgendwie ein bisschen kompliziert, aber es werde ich noch hinkriegen. Das Gallusfenster ist ein Magazin aus dem Gallus mit Informationen, Studiogästen, Beiträgen aus Indien. Initiativen, Projekten, Vereinen der drei westlichen Stadtteile mit dem G, dem Gallus, dem Brutleut und Griesheim. Das Gallusfenster wird gesendet jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr. Ich sag immer dazu, auch wenn es mein Geburtstag ist, wenn es Weihnachten, Heiligabend ist, wenn es Neujahr ist, immer kommt das Gallusfenster. Außer dieser Musikmesse. Die Programmgestaltung hat befunden, leider haben die mir E-Mails geschickt und ich habe es nicht gelesen, dass die an der Musikmesse machen. Deswegen haben wir jetzt so ein Shift hier in der Zählung. Ich zähle ja jede Woche eine Nummer weiter und jetzt muss ich leider eine Nummer ausfallen lassen. Und da bin ich so durcheinander gekommen, dass ich das letzte Mal gesagt habe, es wäre die 1127. Sendung. Stimmt nicht, es war die 1128, weil ich mich vorher verzählt habe und es sozusagen falsch geschiftet habe. Heute ist definitiv, ich habe alles nachgezählt, ich habe es im Internet reingestellt und sowas, heute ist definitiv die 1129. Sendung. So, mein Name ist Winfried Becker, ich komme vom Gallustheater und wenn Sie Themen haben, die in die Sendung passen würden, natürlich alles, was Gallus, Gutleut und Griesheim betrifft. Wir werden wieder über die Gutleut-Tage berichten. Da habe ich jetzt gerade schon festgemacht. Aber wenn es Themen gibt, die so allgemeingültig für Frankfurt sind, für unser Zusammenleben und uns bewegen. Und da gibt es natürlich einiges, was uns bewegt. Wie zum Beispiel das letzte Mal haben wir über Software, freie Software gesprochen. Und das Thema hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es war so ein bisschen, weil jemand anderes nicht kommen konnte, habe ich ein Ersatzthema genommen. Aber ich finde es ganz gut, dass wir darüber ein bisschen stärker reflektieren, was machen wir eigentlich, was haben wir im Handy, wie geht es alles mit dem Datenschutz. Und jetzt gibt es ja wieder neue Sachen in Europa, die wir beachten sollten. Wir steuern auf die Europawahl zu. Ein ganz wichtiges Thema, das heißt, meine nächsten Sendungen werden sich um die Europawahl kümmern. Heute haben wir nochmal so eine Mischung zwischen Computerthema und Europawahl. Und das werden Sie sehen. Also falls Sie aber andere Themen haben, also die nächsten Wochen bis zur Europawahl am 26. Mai, wo Sie bitte alle auch wählen gehen sollten, das ist wirklich gerade am Scheidepunkt Europa und alle Demokraten sollten auf jeden Fall das Wahlrecht wahrnehmen und nicht irgendwie das schöne Wetter nutzen, um irgendwo hinzufahren. Auf jeden Fall wohin fahren, aber erst wählen gehen. Sie können Briefwahl machen, das auf jeden Fall. Dazu natürlich ab der nächsten Sendung viel mehr. So, wenn Sie Themen haben, dann rufen Sie mich an im Gallustheater unter der 75 80 60 20. Wir reden darüber und schon sind Sie mein nächster Gast. Mein heutiger Gast, der sitzt mir schon gegenüber. Aber bevor ich Ihnen den vorstelle, machen wir ein wenig Musik.
De boca a boca y de corazón a corazón.
So, jetzt sind wir hier im Gallusfenster wieder und wir haben heute ein Jubiläum zu feiern. Ein Jubiläum eines Vereines, der mit Frankfurt ganz viel zu tun hat, auch mit meiner Person viel zu tun hat und vor allem mit Computern viel zu tun ist. Ich begrüße hier im Studio Peter Polocek. Er ist Vorstandsmitglied und der langjährige RG-Regionalleiter der Auge e.V. Hier in Frankfurt. Oder ich weiß gar nicht, weil wir haben unser Geschlecht mal geändert. Erstmal herzlich willkommen, Peter.
Hallo.
Wir kennen uns schon 30, 40 Jahre und wir haben an diesem Wochenende gerade 40 Jahre Auge e.V. Gegründet. Ist das eine Optikervereinigung? Oder? Weil das wird ja oft verwechselt ein bisschen. Warum heißt der?
Natürlich keine Optikervereinigung gerade.
Warum heißt der denn Auge?
Wie man leicht nachrechnen kann, die Zeit, in der der Verein gegründet wurde, ist jetzt die Zeit, in der die Mikrocomputer in Deutschland oder überhaupt auch auf der Welt auf den Markt kamen. Und der Auge e.V. hat sich um eine ganz bestimmte Sorte von Computern gekümmert, und zwar die Apple II PCs am Anfang. Und Auge war die Abkürzung für Apple User Group Europe, AUGE.
Also nicht unbescheiden, weil das war gleich Europe.
Ja, natürlich war das Europe. Also Deutschland war zwar die Zentrale, aber wir haben heute noch Mitglieder in der Schweiz oder in England oder auch in Amerika, sogar einen in Australien. Der Verein ist nicht mehr so groß, wie er mal war, aber die Mitglieder sind weit verstreut.
Ja, es war auch mal Intention sozusagen, weil das passierte alles über dem großen Teich. In Amerika passierten wahnsinnig interessante Sachen damals und wir wollten uns als Europäer, wollten wir da partizipieren, ne? Und es gab aber nichts Richtiges.
Genau. Das kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen. Sowas wie Computerzeitschriften, die es ja heute wie Sand am Meer gibt,
ja,
gab es nicht.
Es gab keinerlei Informationen.
Ja. Genau. Wenn man was wollte, musste man das aus Amerika importieren. Es gab eine lange Zeit, wo ich einmal im Monat zum Hauptbahnhof gefahren bin, um mir bestimmte amerikanische Zeitschrift zu holen, die der Mensch für mich sozusagen importiert hatte. Mhm. Und das und persönliche Kontakte waren eigentlich die einzigen Informationsquellen.
Genau.
Internet war ja noch nicht.
Ja, es gab kein ja, das glaubt man. Wir haben eben gerade darüber gesprochen. Also stellen Sie sich mal die Welt vor 40 Jahren vor, als Auge gegründet wurden. In Europa hörte man, dass es Personal Computer in Amerika gibt. Es gab aber keine hier zu kaufen. Also wenn Sie hier einen Computer, einen Personal Computer kaufen wollen, da gab es einfach kein Geschäft. Sie konnten das nicht kaufen. Sie konnten es in Amerika bestellen oder von Geschäftsfreunden, die haben mal ab und zu was mitgebracht. Und dann haben wir auch hier, ich habe damals noch in der Uni gearbeitet, und dann hatte dieses fortschrittliche Institut der Didaktik der Mathematik, hatte sich doch einen wahrhaften Apple II aus Amerika schicken lassen. Und den konnte aber keiner bedienen. Und keiner wusste, wie wir damit umgehen. Und das waren Pioniere. Und da gab es nur ganz bestimmte Leute, die sozusagen dieses Insiderwissen hatten, wie man einen Computer bedient. Unvorstellbar. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, also ich habe bis 1975 studiert, Mathematik, Physik damals, und bin da schon in Kontakt mit Informatik, hat man damals nicht gesagt, mit Computern gekommen, indem ich nämlich ein Fortran-Programmierpraktikum machte. Das sah so aus, dass man Lochkarten getippt hat. Die wurden dann abends ins Rechenzentrum nach Wiesbaden gefahren und am nächsten Morgen hat man einen Ausdruck bekommen, auf welcher Lochkarte, in welcher Spalte wohl ein Tippfehler war. Und am Freitag mussten aber die Aufgaben, die Übungsaufgaben für die Woche fertig abgegeben sein. Und das hat mich damals schon sehr interessiert, hat dann aber erstmal keine große Rolle gespielt, weil außer solche Großrechner war eben nichts verfügbar, wie du das auch gesagt hast.
Ja.
Ich bin dann aber dabei geblieben und habe dann mit der Zeit eben mitbekommen, dass man auch in Deutschland Geräte kaufen kann. Mein erstes programmierbares Gerät war ein Taschenrechner von Texas Instruments. Das war ein wundervolles Teil. Und dann habe ich lange gespart, bis dann endlich mal ein Apple II zu Hause auf dem Tisch stand.
Ja, ja, ich hatte keinen. Also bei mir war es auch so. Ich habe in Paris angefangen zu studieren, auch mit Fortran Informatik. Bin dann 1972 nach Frankfurt gekommen und musste dort auch Lochkarten tippen. Das war hier auch so. Man musste in den Keller in der Robert-Meyer-Straße gehen, musste es abgeben und am nächsten Tag kam er vorbei und es war jedes Mal ein Frust. Irgendwo war ein Syntaxfehler im Programm gewesen und dann konnte man wieder eine Lochkarte neu drucken, einfügen in den Stapel. Batch war das ja, der Stapel. Und am nächsten Tag hat man den nächsten Tippfehler gefunden. Und so hat man dann ein Programm, wo man irgendwelche Primzahlen irgendwie gesucht hatte oder sowas, hat man da so 3-4 Wochen gebraucht, bis man dann so ein Ergebnis hatte.
Ja. Bei mir waren es die linearen Gleichungssysteme, die mich am meisten beschäftigt haben. Ja.
Genau. Aber dann, die Welt wurde plötzlich viel schöner und viel bunter, weil es diese ganzen Computer, Commodore, Atari, also da kamen ja ganz bunte Vögel dann auf die Welt, die alle ein eigenes Betriebssystem hatten, die nicht miteinander kompatibel war, weil das war, ein Personal Computer war Standalone.
Genau, es war ein Kasten, das war der Computer. Wenn man Glück hatte, war noch eine Tastatur dabei. Beim Apple war das so, bei vielen war das nicht so. Musste man irgendwie zuschauen, wie man das hinkriegt. Ein Monitor gab es auch noch nicht. Der Fernseher war das Ausgabemedium. Mhm. Und Datenspeicher waren Kompaktkassetten, die heute auch schon in Vergessenheit geraten sind. Die Diskettenlaufwerke kamen auch erst ein bisschen später auf und waren also fast unbezahlbar. Also ein Apple II Diskettenlaufwerk hat 1000 Mark gekostet in den 80ern. Ja.
Ja.
Und mit einem kam man nicht weit. Man brauchte eigentlich zwei davon. Ja.
Genau, und die Bildschirme, das war nicht irgendwie eine Grafik da drauf, sondern es war reiner Text.
Ja. Ne?
Also und es gab ja noch keine richtige Textverarbeitung. Das kam dann plötzlich mal auf, dass man nicht nur mathematische Gleichungen lösen kann und programmieren kann, sondern dass man auch einen Brief schreiben kann, den man ausdrucken kann.
Drucker war auch ein Thema, ja.
Oh ja, genau. Also so war die Welt und da musste sich ein Selbsthilfeverein geradezu, der war notwendig.
Ja. Besonders, weil gerade das System von dem Apple II war darauf aufgebaut, dass es erweiterbar ist.
Mhm.
Das hatte Steckplätze, sogenannte Slots, 8 Stück.
Mhm.
Und da gab es ein paar Karten, die man da reinstecken konnte, die bestimmte Sachen gemacht haben, zum Beispiel dann eben später einen Drucker anzusteuern oder so etwas. Aber das war ein Feld, auf dem man toll experimentieren konnte. Also die Elektronik war nicht so klein wie heutzutage. Man kam mit einem Lötkolben und selbstgeätzten Platinen relativ weit.
Ja.
Und da die meisten Leute erstmal, die sich damit beschäftigt haben, auch aus der Mathematik oder Physik kamen oder Ingenieure waren oder Techniker,
ja,
war auch das Know-how da,
ja,
damit etwas anzufangen. Und
ja,
da sind ganz tolle Sachen entstanden in der Zeit. Ja,
ja, ich weiß, wir haben irgendwann mal experimentiert, ob es wirklich möglich ist, zwei Computer miteinander zu verbinden und eine Datenübertragung zwischen zwei Computern. Das ging ja gar nicht. Ne? Also wenn die von der gleichen Firma waren, dann ging es vielleicht mit Disketten. Ne,
genau,
dass man auf die Diskette speicherte und bei dem anderen Computer die Diskette reinschob. Aber zwei unterschiedliche, die waren ja damals alle inkompatibel, auch ein bisschen bewusst. Ne? Da konnte man von einem Atari auf einen Apple konnte man keine Daten übertragen. Das ging nicht.
Nein.
War nicht
keine gut. Chance.
Genau.
Und Netzwerke gab es ja auch nicht.
Nein, es gab kein, ja, es gab Netz. Und ich weiß, dass wir damals bei uns im Institut die erste Datenübertragung selbst programmiert, da habe ich mitprogrammiert, da haben wir wirklich es geschafft, so ein paar irgendwelche Zahlen von einem Computer zu dem anderen Computer. Und das war richtig ein Highlight. Wir waren so stolz.
So. Ich glaube, ich habe es wahrt, ja.
Weil es ging normalerweise nicht. Und dann haben wir gesagt, doch, das geht. Man kann Computer miteinander verknüpfen. Das wollte keiner glauben. Das geht doch nicht. Ne? Und so die Zeiten waren da. Und da brauchte man natürlich richtig fitte Leute, die mit einem, also mit denen man reden konnte. Und da musste sich dieser Computerclub sozusagen von lauter Experten bilden.
Ja, und das ist ja auch total eingeschlagen. Also die Zuwachsraten waren ja immens in den ersten Jahren.
Ja.
Der Club hat ja nach ein paar Jahren über 5000 Mitglieder.
Richtig.
Und das ist eine sehr hohe Zahl für ein Gerät, was ja damals, also schon das, der Computer selbst hat ja ungefähr 3.500 Mark gekostet. Dann brauchte man noch Diskettenlaufwerke und. Also das waren ja zu dieser Zeit durchaus mehrere Monatsgehälter, die man investieren musste. Ja.
Ja.
Und trotzdem war der Run auf die Geräte und auch gerade bei den jüngeren Leuten sehr, sehr hoch.
Ja. Mhm. Auge war damals, Mitte der 80er Jahre, der größte Computerclub Deutschlands sozusagen.
Ja, ja.
Ich weiß jetzt nicht Europas, aber wir waren ja europamäßig vernetzt. Aber wir waren der größte Computerclub Deutschlands und wurden dann plötzlich auch immer interessanter für die Firmen, die uns dann auch für Journalisten, die mal genau kapieren wollten, wie das jetzt geht und so.
Ja.
Also da war ein ganz große Aktivitäten, die sich immer weiter ausdrücken. Wir haben eine Zeitschrift herausgebracht, in dem richtig die neuesten, also es gab keine Computerzeitschriften, das waren damals unsere Zeitschrift, das war die, in dem alles drin gestanden hat.
Ja.
Ne?
Ja, die heute großen Computerzeitschriften wie Chip und so weiter, die haben ja in den letzten Jahren alle ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Ja.
Mhm.
Aber wir haben vor 40 Jahren angefangen und
genau.
In den ersten 10 Jahren, da war nichts auf dem Markt. Da gab es, wie gesagt, höchstens englischsprachige Lektüre, die man sich irgendwie beischaffen musste.
Mhm. Es hat dann aber irgendwie einen Zenit erreicht, der Club. Und das hing an verschiedenen, also ich hatte es hier auch, also da ich damals der Vorsitzende war, habe ich das jetzt auch beim Jubiläum nochmal erklärt, dass es da ja Wendepunkte gab. Ein Wendepunkt war das Selbstverständnis des Vereins. Wofür sind wir? Sind wir die Verteidiger der Interessen der User? Oder sind wir, arbeiten wir eng mit den Firmen zusammen und sind ein Teil des Vertriebskanals der Firmen? Ne? Das wurde im Verein zumindest mehrheitlich gelöst. Wir sind die Vertreter der User. Und dann kam die ganz große Krise, als plötzlich Apple die Geschäftspolitik geändert hat.
Ja, der Apple II, den gab es ja eine Weile. Es gab sogar einen Apple IIe Euro Plus, also mit einer deutschen Tastatur. Und dann kamen Nachfolgemodelle auf den Markt und Parallelmodelle. Also zum Beispiel die Macintosh-Ära hat irgendwann begonnen von dem Apple IIe oder Plus gab es einen Nachfolger, der hieß Apple IIgs. Und auch diese Geräte waren untereinander nicht kompatibel. Dieser Apple IIgs, der war, wie man heute sagt, abwärtskompatibel. Das heißt, er konnte noch die alten Programme von dem 2 Plus oder 2e ausführen. Auf dem Macintosh ging das schon mal gar nicht mehr.
Mhm.
Und das waren sehr hohe Investitionen, die man dann tätigen musste, wenn man dabei bleiben wollte.
Mhm.
Dazu kam natürlich auch, dass unterdessen andere Firmen den Braten gerochen hatten und auch Computer auf den Markt gebracht haben, die so ähnlich wie der Apple II erweiterbar waren, zum Beispiel der IBM-PC. Der ist ja so gestrickt, dass man den auch mit Steckkarten erweitern kann. Das gilt ja heute sogar noch, obwohl heute schon so viel eingebaut ist in die Geräte, dass das im Allgemeinen nicht mehr notwendig ist. Aber das Prinzip wurde damals auch als erfolgsversprechend angesehen. Ja.
Mhm. Diese Erweiterbarkeit, die wir natürlich immer zum Basteln benutzt haben, die hat beim Macintosh aufgehört. Es war ein geschlossenes System. Apple wollte gar nicht, dass irgendwie jemand genau weiß, wie das ist. Es gilt heute noch für die Politik. Es muss alles funktionieren. Apple sorgt dafür, aber keiner, kein Externer soll reingucken und soll etwas verändern können. IBM, die sozusagen für uns damals noch Big Blue, ein rotes Tuch, Blue, ein rotes Tuch war, weil es sozusagen diese Allmacht der Computer symbolisierte.
Heißt ja auch, ich beuge mich, IBM.
Ja. Ja. Und die haben einen Personal Computer rausgeholt, der offen war, der erweiterbar war, der die Software veröffentlicht hatte. Also man konnte MS-DOS sozusagen hacken, man konnte es in Teilen, war das öffentlich. Und da sind dann die Fronten völlig verschwommen und man wusste gar nicht, wofür man ist. Und da war eigentlich der Prozess der Öffnung, dass die Group, sondern die Apple User Group sich als Auge e.V., der Auge e.V., dann für alle Computersysteme geöffnet hat. Und das war sozusagen nicht die Abkehr von Apple, das war es nicht. Es gibt immer noch ganz viele, die auch einen Macintosh im Verein haben. Aber es war die Öffnung, jede durfte. Und seither, und dann kam aber auch die ganze Explosion der Computerzeitschriften, der Nachrichten, der deutsche Markt oder der europäische Computermarkt, PC-Markt ist richtig explodiert. Und das hat es nicht mehr nötig gemacht, dass man in dem Verein geblieben ist.
Ja, so ist es. Also der Verein hat erstmal Teile seiner Mitglieder verloren, indem sie sozusagen Konkurrenzvereine aufgemacht haben, IBM, MS-DOS und so weiter. Dann hat man das wieder integrieren können, weil es gab zum Beispiel für die Apple II-Serie Steckkarten mit einem IBM-kompatiblen Prozessor, sodass MS-DOS und so weiter auch auf diesen Geräten lief. Das hat, also mir hat das persönlich auch unheimlich viel gebracht, weil ich dann solche tollen Programmierumgebungen wie Turbo Pascal und sowas nutzen konnte, mit denen man wahnsinnig programmieren gelernt hat und auch alles Mögliche machen konnte. Aber es ist natürlich, das war nur für ein paar Jahre gut. Irgendwann ist es mit der Erweiterkeit auch vorbei, beziehungsweise das hätte so viel Geld gekostet, dass man für das gleiche Geld oder für deutlich weniger ein anderes System bekommen hat. Und der Macintosh hat es nie in dieser Liga sozusagen geschafft, so weit verbreitet zu sein, dass alle möglichen Leute, alle möglichen Programmiersprachen darauf anwenden konnten. Ja.
Das war auch nicht gewollt. Ja. Es kamen natürlich diese damals China-Nachbauten. Also es waren asiatische Firmen, die den Markt mit richtig vielen Billig-Computer-Hardware-Geräten überschwemmt haben. Also der ganze, das, was früher noch unerschwinglich war und so richtig eine Entscheidung für 5-6 Jahre war, welchen Computer nehme ich, plötzlich wurde es alles viel billiger. Ne? Ja. Es war dann, plötzlich kam das Internet auch auf, das dann sagt, okay, egal welchen Computer ich habe, die Homepage kann ich von jedem Computer sehen. Daten, das war ja auch Datenformate wie PDF oder so etwas kam auch auf, das überall, also Adobe hat da viel gemacht, ne? Druckertreiber und sowas. Plötzlich konnte man von allen Computern auf bestimmten Drucker zugreifen, was vorher, heute nicht mehr glaubwürdig, also was früher gar nicht ging.
Ja.
Ne? Da gehörte der Drucker zu dem Computer und plötzlich ging das alles.
Ich kann mich noch erinnern, WordStar, das war ein Programm, was unter MS-DOS oder CPM, ein ähnliches Betriebssystem, die Referenz Textverarbeitung war. Das kam auf 27 Disketten und 20 davon waren Druckertreiber-Disketten.
Ja, genau. Das heißt, jeder einzelne Drucker brauchte seinen eigenen Treiber.
Ja.
Das ist so das Verbindungsstück zwischen Computer und diesem Drucker, damit man den ansteuern konnte. Und dann kam es auf verschiedenen Druckern auch noch ein bisschen verschieden raus.
Ja, klar.
Also das hat nie so genau funktioniert. Ein Brief auf diesem Drucker hat anders ausgesehen wie ein Brief auf dem Drucker. Und da wurde ganz viel experimentiert. Ne? So, und ja, und dann ist der, früher gab es Deutschland, also es gab über 5000 Mitglieder und über 50 Regionalgruppen, nicht nur in Deutschland, sondern auch im angrenzenden Ausland. Das ist doch jetzt zum 40-Jährigen etwas geschmolzen, oder?
Ja, das ist richtig so. Wir haben noch ungefähr ein halbes Dutzend Regionalgruppen. Es gibt noch eine RG Welt, ne? Also wir sind ja nicht so ganz bescheiden.
Immer noch.
Aber in der RG Welt sind auch nur noch, also so viel wie man eine Hand abzählen kann, Mitglieder, die irgendwo verstreut eben leben. Und das allergrößte Teil spielt sich in Deutschland ab. Frankfurt, Mainfranken, Stuttgart, Köln, München sind wir gerade bei Wiederzubeleben, Ostalb. Das sind so die Gruppen, in denen regelmäßige Treffen stattfinden und denen sich die Leute dann in irgendeiner Form zuordnen. Ja.
Mhm. Es kennen sich viele Leute und es gibt aber immer noch, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, eine ganz starke Verbundenheit. Ne? Und es sind meistens ältere Herren oder auch Damen natürlich dabei. Ja, ja. Also das schon. Aber es ist immer noch also viel von dieser Pionierhaltung oder sowas. Das heißt, es wird immer noch nach den neuesten Sachen geschaut. Wie steuere ich die an? Wie realisiere ich die für mich? Und es gibt immer noch also Know-how. Also, oder da kommen wir gleich drauf, was heute noch bei der Dings. Wir machen gerade einen Break hier und hören uns noch einen Musiktitel an. Hier sind wir wieder im Gallusfenster. Heute ist Peter Polocek mein Gast. Er ist Vorstandsmitglied und der Regionalleiter der Auge. Ich sage immer noch der Auge, weil es früher die Auge war. Heute ist der Auge e.V. Das ist ein 40 Jahre alter, jetzt am Wochenende gerade Jubiläum gefeiert, ein 40 Jahre alter Computerclub. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, was eigentlich die Situation vor 40 Jahren war und warum man unbedingt diesen Computerclub brauchte, weil es keinerlei Computerzeitschriften gab. Es gab noch kein Internet, in das man schauen konnte. Es gab nichts, was einem geholfen hätte mit diesen Dingern, die alle noch nicht so perfekt waren wie heute, umzugehen. Und es waren aber eine ganz große Anzahl von Leuten, die die Chancen dieser neuen Geräte erkannt haben und sich mit denen abgegeben haben, beschäftigt haben und auch viele Anwendungen weitergetrieben haben. Also ich weiß, dass viele aus der Auge heraus Firmen gegründet haben und selber dann Recherche betrieben haben und das Ganze weitergetrieben haben. Wenn man jetzt 40 Jahre zurückblickt und auf heute sieht, was bringt es einem heute noch, wenn man Mitglied der Auge ist?
Also ich finde, einer der attraktivsten Aspekte sind diese Regionalgruppen. Also das heißt halt immer noch so, das war eine Organisationsstruktur, die damals geschaffen wurde. Das heißt, in den großen Städten gibt es einmal im Monat im Allgemeinen, manchmal auch zweimal im Monat ein Treffen, sagen wir mal samstags von 14 Uhr bis 18 Uhr. Da kann man hingehen, trifft immer ein paar Leute, die sich auch für das Thema interessieren. und kann sich entweder mit denen unterhalten oder es werden, also hier in Frankfurt ist das regelmäßig so, es werden Vorführungen oder Vorträge gehalten zu bestimmten Themen, die auch vorher im Internet veröffentlicht werden und kriegt so, einfach indem man dabei ist, auch wenn man sich selbst erstmal vielleicht nicht einbringen möchte, mit der Zeit eine deutliche Horizonterweiterung und man lernt halt eine Menge Leute kennen, von denen man weiß, auf welchem Gebiet sie sich gut auskennen. Und wenn man dann mal ein Problem hat, weiß man auch sofort, an wen man sich wenden kann. Und selbst wenn das nicht klappt, gibt es die Webseite und ein Forum. Da gibt es auch eine sogenannte Kennerliste, wo Augemitglieder beschreiben, von was sie sozusagen am meisten verstehen. Und dann kann man dort seine Fragen stellen, die werden auch relativ schnell beantwortet und im Allgemeinen wird einem geholfen. Mhm. Es gibt auch viele Mitglieder, die kommen auf das Treffen und bringen irgendein Gerät mit dem sie ein Problem haben, ob da nicht mal jemand helfen kann. Auch das gibt's und das funktioniert eigentlich auch immer.
Ja, das heißt, es sind immer noch diese Selbsthilfeorganisationen, die es ganz zu Anfang war, weil wir es nicht verstanden haben. Und heute gibt es sehr viel mehr Möglichkeiten, aber die persönliche Möglichkeit ist auch eine nicht zu unterschätzende, dass man Leute kennt, die uneigennützig, das muss man immer so sehen, die einfach einen Betrieb haben oder irgendwie in einer Firma arbeiten und darüber natürlich ganz viel Wissen haben, aber das gerne den Vereinsfreunden so preisgeben und einen Tipp geben. Na, nimm doch mal das oder hier, da gibt es ein Programm, das macht genau das, was du willst, ne, und kostet nicht viel. Und das finde ich also auch heute noch für mich auch sehr fruchtbar.
Ne? Ja, und gerade der Kostenaspekt, es gibt immer mehr Programme, die frei sind, also sozusagen kostenlos und die es auch für alle momentan wichtigen Betriebssysteme gibt. Für Windows, für das Mac OS X, für Linux und diese Programme, die werden typischerweise im Club auch immer vorgestellt, besprochen oder es gibt ein sogenanntes User-Magazin online, da erscheinen Artikel darüber oder im Forum gibt es eine bestimmte Gruppe zu dem Thema. Und die Programme, die leisten heute alles für das auch engagiertere Hobbyisten, so einen Computer brauchen. Ob das jetzt ein Office-Programm ist, ob das eine Audiobearbeitung ist, eine Videobearbeitung, ein Bildbearbeitungsprogramm, ein Vektorgrafikprogramm. Dafür muss man im Prinzip, wenn man nicht möchte, kein Geld ausgeben. Mhm. Und das ist auch für viele attraktiv. Besonders die Tatsache, dass das auf vielen verschiedenen Systemen läuft. Man kann es auf dem Linux-Rechner genauso machen wie auf dem Windows-Rechner. Es sieht sogar fast genauso aus. Man kann die Dateien austauschen, das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Das ist auch ein wichtiger Aspekt.
Mhm. Und wenn es mal zum Beispiel in Frankfurt niemanden gibt, dann gibt es noch bundesweit andere Regionalgruppen. Und die jedes Mal kommen in Frankfurt, die kennen natürlich so viele andere Gruppen auch. Die wissen dann, wo man sich hinwenden kann.
Genau. Und wenn es Vorführungen gibt oder Vorträge, dann können unsere Vereinsmitglieder die Dokumentation dazu oder die Videomitschnitte, die es oft gibt, auch sich später zu Hause anschauen. Also die liegen alle auf dem Server von den letzten 10-12 Jahren und sich mal so eine 20-minütige Präsentation oder eine dreiviertelstündige Vorführung anzuschauen, das kann man ja durchaus aufbringen, die Zeit. Das ersetzt für viele eine weite Anreise oder eben andere Einschränkungen, mit denen sie leben müssen.
Ja. Also wir können, man kann also diese Vorträge, also ich war jetzt auch schon oft dabei und habe die dann mit angehört und das ist durchaus eine Einführung an, ja, man braucht nicht so viel Voraussetzungen, also es wird schon ein gewisses Computerwissen vorausgesetzt, also es geht jetzt nicht an die puren Laien, sondern also man weiß ja, die Vereinsmitglieder haben da Kenntnisse, aber man bekommt ein Gebiet vorgestellt, mit dem man vielleicht nicht täglich arbeitet und dann sagt, ach, da könnte ich vielleicht auch etwas profitieren davon, indem ich mir dieses Programm anschaffe, weil das lässt sich ja doch ganz gut an, wie ich jetzt durch diesen Vortrag gehört habe.
Ne? Ja, und wenn man über längere Zeit dabei bleibt, dann lernt man vielleicht auch 2-3 Alternativen kennen und kriegt dann auch andere Aspekte dargestellt, die diese Programme haben. Hier kann man besser das machen, dort kann man besser das machen. Mhm. Gerade im Multimedia-Bereich, was durch die Smartphones ja für viele Leute ganz natürlich geworden ist. Da wird fotografiert, da wird gefilmt. Die Bearbeitungsmöglichkeiten an einem PC, die liegen ja weit über dem, was so ein Smartphone kann. Und das wird doch von Leuten genutzt. Ja.
Ja, und diese Leute, die dann dort sind, das sind keine Firmen, die Werbung betreiben, die sozusagen eigennützig, also die wollen ihnen was verkaufen, die wollen ihnen etwas aufschwätzen, die wollen ihnen etwas komplizierter darstellen, damit sie ihr Programm kaufen, damit sie notwendigerweise ihr Produkt nehmen. Da wird es alles runtergekocht und also auch brauchst du nicht. Das kannst du doch so ganz einfach machen. So. Und dadurch spart man sozusagen auch ganz viel Geld und viel Zeit und viel Ärger, dass man durch Leute, die einfach das alles kennen und die einen Überblick haben, die einem das geben. Ne? Also, und die einem wohlgewollen gesonnen sind. Das ist halt immer die Voraussetzung. Die Vereinsmitglieder untereinander wollen sich gegeneinander Gutes tun.
Richtig. Der soziale Aspekt, der spielt wirklich eine Rolle. Also einer der Vereinszwecke ist auch Bildung. Ja? Also wir möchten Leuten was beibringen, üblicherweise im Zusammenhang mit dem Computer, wobei unsere Themen auch manchmal aus dem Bereich rausgehen, aber das ist eine andere Sache. Und die Leute, die sich da engagieren, die machen das auch unter sozialen Aspekten. Das muss man deutlich sehen, ja.
Genau. Es gab, also es gibt RGs, aber es gibt immer noch auch AGs.
Ja.
Was ist denn eine AG?
Eine AG ist eine Arbeitsgemeinschaft.
Ja, und was gibt es da für welche? Und
ja,
was?
Es gibt zum Beispiel eine, die also im Süden von Deutschland oder Südwesten angesiedelt ist, die immer Messeauftritte vorbereitet. Ne? Mhm. Es gab in Stuttgart lange Jahre eine Messe, die hieß Hobby und Elektronik. Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren wird die andauernd umbenannt. Und da gab es einen großen Messestand, für den jedes Jahr mit einem bestimmten Thema eine Gruppe von Leuten was vorbereitet hat. Mhm. Geräte, Stelltafeln, Fotografien, Vorträge und so weiter. Ne? Das ist so eine typische Arbeitsgemeinschaft.
Mhm. Es gab hier in Frankfurt eine mit 3D-Druckern.
Ja.
Leider, es macht der AG-Leiter sozusagen jetzt gerade nicht zu meinem Leidwesen, weil wir haben bei uns im Gallus Theater viele wunderbare 3D-Sachen ausgedruckt. Das war auch erstmal nur so zum Ausprobieren. Und wenn ein Stuhl so eine Plastikkappe unten verliert, also und dann kratzt das Metall auf dem Boden und man kriegt da keine neue, dann hat man sich einfach mit dem 3D-Drucker, haben wir gemacht, neu gedruckt. Ja. Und man brauchte nur sozusagen das 3D-Modell. Wenn man das hatte, das hat man einmal erstellt und dann hat man die Ersatzteile sich daheim sozusagen bei uns im Keller selbst gedruckt. Das war also ein großer Erfolg. Leider haben die nicht weitergemacht bei uns im Keller.
Ja, das war wahrscheinlich zum Teil auch eine Geldfrage, weil die 3D-Drucker, die man bezahlen konnte, also die weniger als 500 oder 600 Euro gekostet haben, die waren mechanisch nicht so ganz stabil. Mhm. Dagegen hatten sich also welche entwickelt, die dann im mehrstelligen, also vierstelligen Bereich waren, 2.000, 3.000, 4.000 Euro, die dann für Firmen interessanter waren, die tatsächlich dann auch Kleinsägen damit produzieren konnten. Mhm. Da haben wir auch im Verein Leute, die sowas machen, die stellen damit vielleicht 10 oder 20 Geräte her, oder Verkleidung von Geräten oder bestimmte Werkzeugteile, die man sonst eben nicht bekommt, ja, oder nicht mehr bekommt.
Ja.
Und das ist ein bisschen auseinandergelaufen, die Hobbyszene und die Szene, die das professionell nutzt. Und die Schnittmenge ist momentan so ein bisschen klein. Es gibt immer noch genügend Leute, die sich dafür interessieren, weil man heute solche 3D-Drucker nicht nur aus China bekommt, sondern auch bei so einem Versand wie Konrad Elektronik oder so. Aber das gemeinsame Interesse, am Anfang hieß es ja, die Geräte können sich selbst drucken. Also wenn ich einen Drucker habe, dann kann ich mir den nächsten selber drucken. Ich muss dann höchstens noch ein paar Metallstangen kaufen. Das war ein interessanter Aspekt. Das hat sich aber so ein bisschen überlebt.
Ja, das ist so ein bisschen wie wir es vorhin erzählt haben von den Anfängen. Es gibt nichts, es gab keine 3D-Drucker. Es gab aber die Technologie schon und die Ideen. Ja. Und dann kommt natürlich sofort eine AG zustande. Wir machen das selber. Und das hat auch eine ganze Weile funktioniert. Ja. Und dann zieht der Markt an. Es kommen kommerzielle Geräte auf den Markt, die natürlich dann keinen Aufwand bedeuten, die einfach auch in der Software richtig gut funktionieren oder sonst was. Und dann bröckelt so eine AG wieder ab, weil der Markt richtet dann. Da ist immer Auge ganz innovativ, so ganz mit der Nase vorne dran, macht das alles. Ich habe viel gelernt in der 3D-Drucker AG. Aber irgendwann gab es die nicht mehr. Also irgendwann sind die nicht mehr gekommen und so. Sehr schade. Ne? Aber ist okay, jetzt könnte ich mir sofort einen 3D-Drucker kaufen und könnte mit dem einfach weitermachen. Werden wir wahrscheinlich auch mal machen.
Ja.
Ne? Weil ich die Erfahrung habe.
Ja.
Ne? So, ich schaue auf die Uhr. Wir wollten noch einen dritten Teil machen. Wir machen noch einen Musiktitel und dann blicken wir mal in die Zukunft mal kurz.
Okay.
Ui, uns läuft die Zeit davon. Peter Polacek, Vorstandsmitglied und Regionalleiter der Auge, ist bei uns heute Nacht. Es geht um das 40-jährige Jubiläum eines Computersvereins, der ganz stark hier in Frankfurt verwurzelt ist. Und das Jubiläum des 40-Jährigen wurde gerade hier in Frankfurt in der Experimenta gefeiert. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. So, was, wenn man das Stichwort Zukunft sagt, was würde dir dazu einfallen?
Ja, man kann sich schon mal mit dem Auge auseinandersetzen. Auf www.auge.de
ja.
findet man unseren Vereinsauftritt. Dort gibt es auch ein Forum, in dem sich momentan leider nur schon angemeldete Vereinsmitglieder bzw. Forumsmitglieder austauschen können. Durch diese Datenschutzgrundverordnung ist es ein bisschen schwierig geworden, neue Leute ins Forum zu lassen, weil man da an Randbedingungen gebunden ist, die doch einen sehr hohen Verwaltungsaufwand bedeuten. Man muss ja jederzeit über die Datenlage Auskunft geben können, man muss Daten nachweislich löschen können und so weiter. Und bisher haben wir keine Möglichkeit gefunden, wie wir das einfach realisieren. Mhm. Und es wird auch nicht einfacher.
Ja.
Also kommen Sie auf die Treffen, wenn Sie sich interessieren. Immer am dritten Samstag im Monat um 14 Uhr im Bürgertreff Bockenheim. Also am Kurfürstenplatz, hier direkt neben Radio X.
Ja, genau.
Und wenn man auf die Webseite schaut, gibt es immer noch einen zweiten Termin, der erste Donnerstag im Monat. Da findet ein Stammtisch statt. Der ist in verschiedenen Lokalitäten, steht immer da, wo wir uns das nächste Mal treffen.
Genau. Und da kann man genau auch diese Fragen stellen,
ja.
Anknüpfen an, ja, letztens haben wir uns darüber unterhalten, jetzt habe ich über diese Sache gehört, was meinst du und so. Also das ist dieser Stammtisch, wo also jetzt keine Geräte mitgebracht werden. An diesem Samstag immer werden Geräte mitgebracht und da sieht man dann auf dem Monitor und dann sieht man auch Vorträge, die genau. Über den Beamer, den Vereinsbeamer gemacht werden und mitgefilmt werden. Und deswegen ist das natürlich besonders wichtig. Wir haben auch am Wochenende über die neue Verordnung Urheberrechtsverletzung, da waren alle sehr wütend, weil ihre Homepages jetzt viel schwieriger zu managen sind. Ne? Weil man wird verantwortlich gemacht für Urheberrechtsverletzung und wie soll man das wissen? Ne?
Ja, also es ist ja entweder eine riesige Manpower, die da verlangt ist. Das heißt, alles, was hochgeladen wird, müsste jemand kontrollieren und auch jemand, der verantwortlich dafür ist und auch der zur Verantwortung gezogen werden kann,
ja.
wenn es schief geht. Und das führt ja dazu, dass viele Länder diese sogenannten Upload-Filter als Lösung sehen.
Mhm.
Das ist ja etwas, was sich eine kleine Firma überhaupt nicht leisten kann. Also das kann sich überhaupt nur so jemand wie Google oder so leisten und den kann man dann vielleicht mieten. Und das sind aber auch Prozesse, die den meisten Leuten nicht gefallen, weil wenn Google sozusagen weltweit zensiert, was als urheberrechtlich geschützt gilt und was nicht, dann ist das nicht mehr das freie Internet, das doch viele so schätzen und auch lieben gelernt haben.
Mhm, also
Urheberrecht ist natürlich eine wichtige Sache, da kann man nichts gegen sagen. Und viele Leute denken ja, YouTube besteht aus lauter Urheberrechtsverletzungen. Das stimmt ja gar nicht. Wenn man sich Musikvideos anschaut, dann sind das oft Promotion-Videos von den Firmen die, oder von den Bands selbst. Ja. Mhm. Natürlich gibt es auch Sachen, die mit einem Handy mitgefilmt sind. Sowas dürfte dann in Zukunft nicht mehr passieren. Aber jedes Bild, jeder Ausschnitt aus einem Zitat, jedes Foto, jede Sounddatei, die irgendwo hochgeladen wird,
ja, ja,
könnte theoretisch im Verdacht sein, eine Urheberrechtsverletzung
zu begehen. Ja, also ich habe heute jetzt gerade mit jemandem telefoniert, der hat gesagt, ja, ich habe da so eine Rede mitgefilmt, im Hintergrund lief eine Musik, also eine Band hat gespielt und eine Person hat geredet. So, und sie hat es mitgefilmt, weil sie die Rede gerne ins Netz stellen wollten. Es ist stumm. Man sieht die Reden, aber man hört nichts, weil die Musik im Hintergrund sozusagen urheberrechtlich geschützt ist und man darf diese Musik dann nicht machen. Dann haben sie den ganzen Ton abgeschaltet auf YouTube und dann ist es ein stummes Video.
Ja.
Also das ist so die erste Vorfreude mit diesem neuen Gesetz. Ja. Und man kann dann Reden nicht mehr hören, weil die Musik im Hintergrund eine Urheberrechtsverletzung wäre. Und damit ist die Rede zensiert. So, weil sie während einer Musik gehalten worden ist.
Hm? Ja, und Deutschland möchte ja ohne die Upload-Filter auskommen, also ohne die automatischen Upload-Filter. Aber das heißt ja eigentlich nur, dass eine persönliche Kontrolle stattfinden muss. Also ich kann mir da ehrlich gesagt kaum eine Zwischenlösung vorstellen.
Ja. Das ist nicht mehr das frei. Das Gallus Theater hat keine Upload-Möglichkeiten. Insofern, weil ich denke auch immer, ich möchte jetzt nicht über das Internet, über Theaterstücke reden, sondern ich mache das im Foyer nach dem Theaterstück mit denen, die es gesehen haben. Ne? Und deswegen muss es auch den Charme. Aber eigentlich finde ich andere Foren, die sollten es haben. Das Augeforum zum Beispiel lebt davon, dass es Input gibt. Und dass Leute sagen, hier, ich weiß was hier, das kannst du benutzen und so.
Ne? Genau. Und Fotografien oder Bildschirmkopien oder sowas, die gehören halt oft dazu, wenn man irgendwas dokumentiert oder wenn man auch eine Frage stellt. Ja, wir wissen auch noch nicht so genau, wie wir damit umgehen werden. Es sind ja noch 2 Jahre Zeit, zumindest in Deutschland, wie das umgesetzt werden soll. Gerade am Tag nach unserem Jubiläum wurde ja von den EU-Ländern dieser Verordnung noch zugestimmt.
Ja.
Also am Samstag haben wir noch gedacht, vielleicht klappt es nicht, aber Deutschland war das letzte Zünglein, was den Ausschlag an der Waage gegeben hat, dass es doch durchkommt, also mit einer Zweidrittelmehrheit. Jetzt gibt es diese 2-Jahres-Frist, in der Deutschland eine eigene Lösung finden will, wie wir sie mit der Problematik umgehen, müssen wir mal schauen.
Ja, also dafür ist natürlich dann so ein Verein, so ein Computer. Also die, es gibt ja auch die Piraten oder so, die machen ja auch da jetzt Europawahlkampf damit und ich werde ja auch jetzt Kandidaten haben, die werde ich natürlich alle danach fragen und alle danach darauf festnageln, wie sie sich verhalten. Und danach können sie ja vielleicht auch ihr Kreuzchen bei der Europawahl machen, je nach Antworten, die die Kandidaten geben. Ich schaue auf die Uhr und muss leider sagen, dass die Zeit abgelaufen ist. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du gekommen bist.
Nichts zu danken, sehr gerne.
Falls Sie Interesse an der Auge haben, www.auge.de ist der Einstieg. Da gibt's, da kann man dann auch, also eine E-Mail kann man dann schon noch schreiben.
Natürlich, oder? Ja.
Also da kann man sich erkundigen. Wie gesagt, es ist direkt hier in Frankfurt eine aktive Regionalgruppe. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche zur gleichen Zeit wieder. Vielen Dank nochmal.